Ja, schön, dass ich mal wieder bei euch bin. Heute am Palmsonntag, da habe ich lange überlegt, was mache ich, was predige ich?
Ja, Palmsonntag, ich denke, ihr seid schon lange unterwegs mit Jesus, viele von euch zumindest. Und ihr wisst, was an Palmsonntag war. Und es hat mich so ein bisschen innerlich umgetrieben. Was bringe ich euch heute für eine Botschaft? Und meistens ist es so, dass das, was mir auf dem Herzen ist, wo ich selber unterwegs bin, kommt dann zusammen mit dem, wo ich am Sonntag predigen werde. Und in letzter Zeit habe ich beobachtet, auch im Umfeld meiner Gemeinde, ich komme ja aus der EFG Windeck-Imhausen, hier gleich um die Ecke, dass Leute starten im Glauben, anfangen mit Jesus zu leben, aber irgendwo stehen bleiben. Und dann kommt dann Kompromiss 1, Kompromiss 2 und es wird so ein Wischiwaschi-Glauben. Und viele versuchen dann immer so alles zusammenzubringen. Glaube mit Jesus, ja, aber so bis zu einem gewissen Punkt. Und dann kann man ja auch ein bisschen Kompromisse machen. Das habe ich so beobachtet und es gab so einen Sonntag, da war ich richtig frustriert. Frustriert über Leute in meinem Umfeld, über meinen Freundeskreis, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir schlechte Entscheidungen treffen, weil wir glauben, es ist der einfachere Weg. Und auf Kosten unseres Glaubens, mein Commitment, meine Verbindlichkeit mit Jesus, dann einfach Kompromisse eingehen, weil ich glaube, dass man das ganz gut und ganz hervorragend zusammenbringen kann. Und da fiel mir nochmal dieses Palmsonntag, die Palmsonntagsgeschichte ein. Herr Jesus reitet auf einem Esel hinein nach Jerusalem. Es ist kurz vorm Passafest und Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Und mittlerweile hat sich rumgesprochen, wer er ist. Es hat sich rumgesprochen, hey, er hat Leute geheilt, er hat Menschen wieder in die Gesellschaft hineingeholt. Jesus, man kennt ihn vor allen Dingen als Heiler, seine Wundertaten, haben sich rumgesprochen, die Brotvermehrung, da waren einige dabei, haben gemerkt, wow, hier ist wirklich jemand im Auftrag des Herrn unterwegs. Und Jesus reitet auf seinem Esel nach Jerusalem hinein. Kurz vorm Passafest, die Stadt war voll von Menschen, von Pilgern und er wurde begrüßt. Hosianna, dem Sohn Davids, Hosianna, gepriesen sei der im Auftrag des Herrn, der da kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Also voller Lobpreis, voller Jubel und die Menschen haben Jesus gefeiert. Und ich habe mich ganz oft gefragt, die haben ihn angebetet. Die wussten, im Prinzip wussten sie, wer er ist. Oder wussten sie es dann doch nicht? Er wurde gefeiert, der Messias, der Friedenskönig kommt. Aber Jesus, der wusste ganz genau, was ihm bevorstand. Er wusste, er geht nach Jerusalem und er wusste, es wartet sein Tod auf ihn. Er hat es auch seinen Jüngern vorher angekündigt und so richtig glauben wollten sie es nicht. Die konnten es gar nicht glauben, dass das tatsächlich passiert. Die Menschen lieben doch Jesus. Hey, du bist doch so beliebt. Du bist doch der, der Menschen frei gemacht hat, von Dämonen befreit. Du bist doch der, den die Menschen feiern. Aber er wusste ganz genau, ja, er ist der Messias. Er hat es immer gesagt, aber er wusste ganz genau, dass es da Menschen gibt, die ihn hassen, die ihn des Gotteslästerung beschuldigen, weil er ja nicht der Messias sein kann. Sie haben einen König erwartet, der stolze Herr kommt hoch erhoben und der endlich die Juden von den Römern befreit. Das haben sie erwartet. Das haben sie gedacht, dass es jetzt passiert. Ja, er kommt. Unser König kommt. Aber Jesus hatte eine andere Mission. Er war der Friedenskönig. Und er wusste, es wird jetzt eine ganz harte Zeit für ihn. Es war ihm klar, er wusste es ja. Er wusste, dass es sein Auftrag war. Er wusste, er wird sterben. Das wusste er. Aber an diesem Tag, wo er reinreitet, hat er erstmal voller Jubel die Menschen um sich herum gehabt. Genau die Menschen, nicht genau die gleichen, aber viele große Schnittmenge davon haben ihn einige Tage später ans Kreuz geschlagen und haben geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ich dachte, wie kann es passieren, dass so ein Wechsel in so einer kurzen Zeit stattfindet? Von wir jubeln dem Herrn zu und wir heißen ihn willkommen hin zu kreuzige ihn, töten ihn, ans Kreuz mit ihm, er muss weg, er stört, er nervt, es kann nicht sein. Ich finde es total verrückt, wie schnell dieser Wechsel passiert ist. Und deswegen gucken wir uns das heute mal an. Wie kann das eigentlich passieren, dieser Wechsel? Und was hat es mit uns zu tun? Was hat es mit dir zu tun? Was hat es denn mit mir zu tun? Ich habe das genannt von Hosianna zum Kreuz. Nachfolge hat einen Preis. Der Schwerpunkt wird heute um Nachfolge gehen, aber da heute Palmsonntag ist und nächste Woche Ostern ist, teasern wir das schon mal ein bisschen an. Ja, wir sind auf dem Weg zur Karwoche. Wir biegen ein, ab morgen ist die Karwoche, so nennt man das im Kirchenjahr. Und es ist gut schon mal zu gucken, wie hängt es denn eigentlich zusammen? Und was ist da passiert? Und was hat Nachfolge eigentlich für uns, für mich, für dich, für einen Anspruch? Also von Hosianna zum Kreuz, Nachfolge hat einen Preis. Die Menschen wollten jubeln. Sie wollten den König der Könige haben. Sie wollten Siege sehen. Sie wollten einen König, der sie befreit. Aber sie waren nicht bereit, dass es ein König ist, der in Demut kommt. Dass es ein König ist, der voller Liebe für die Menschen ist. Dass es ein König ist, der da kommt, der bereit ist, sich erniedrigen zu lassen. Bis zum Tod. Das konnten sie nicht glauben. Sie haben das nicht zusammengekriegt. Sie wollten jubeln und ihn anbeten, aber das Kreuz, das wollten sie nicht. Und ich habe mich da nochmal eingelesen. Wie kam das so schnell? Und es wurde deutlich, je mehr ich mich mit dem Text beschäftigt habe, die Menschen waren nicht gesettelt im Glauben. Klar, Jesus war 3 Jahre unterwegs. Und er wurde am Anfang, war er nicht sichtbar. Er wurde erst gegen Ende seines Dienstes, wussten die Menschen, hat sich's rumgesprochen im ganzen Land, wer er ist. Da ist noch nicht so viel Tiefe im Glauben passiert. Es war einer, den sie angebetet haben, den sie verehrt haben. Aber wussten sie wirklich, wer er war? Und sie haben sich aufstacheln lassen von den leitenden Pharisäern, von den Hohepriestern, von den führenden religiösen Führern von Israel. Sie haben sich beeinflussen lassen. Natürlich, sie sollten beeinflusst werden. Die haben natürlich versucht, auch die Menschen auf Kurs zu bringen. Und sie haben sich sehr leicht beeinflussen lassen. Sie haben sich aufstacheln lassen. Und sie waren nicht bereit, zu Jesus zu stehen. Es wurde ihnen dann plötzlich anstrengend, peinlich. Als dann tatsächlich die Verhaftung war von Jesus, er wurde verhaftet durch die Römer, weil die Juden es gefordert haben, tatsächlich, hat Petrus ihn sogar verleugnet, 3 Mal. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Nein, ich war nicht einer von denen. Nein, ich bin's nicht. Er hat 3 Mal Jesus verleugnet, dachte ich, total verrückt. Es ging jetzt plötzlich ans Eingemachte. Jetzt ging es hier um Leben und Tod. Und eine große Angst war unter der Jüngerschaft auch. Sie konnten es nicht glauben, dass es tatsächlich passiert. Und als die Kreuzigung kam, haben sich fast alle Jünger verdünnisiert. Sie sind abgehauen. Sie konnten es nicht ertragen. Sie konnten es nicht glauben, dass das gerade passiert. Und natürlich hatten sie Angst. Weil sie wussten nicht, was heißt es jetzt für mich, was heißt es für mein Leben, was heißt es für mich persönlich. Und sie waren nicht da. Die allermeisten waren nicht da. Sie haben es nicht geschafft. Wie hätten ich reagiert? Das ist natürlich eine fiktive Frage, denn es war damals eine besondere Zeit. Die war einmalig, denn einmalig musste ein Messias sterben, nicht nur ein Messias, der Messias. Es wird kein zweites Mal passieren.
Es war einmalig, dass damals die Jünger mit Jesus so nah dran waren, dass sie mit ihm unterwegs waren, mit ihm gelebt haben, von ihm gelernt haben und mit ihm Leben geteilt haben. Es war einmalig. Und in diesem Moment haben sie ihn verlassen, weil sie Angst hatten. Sie konnten nicht zu ihm stehen. Dennoch die Frage, was ist denn das, was bedeutet das für mich? Was hat es für mein Glauben zu bedeuten? Wie sieht denn mein Glaubensfundament aus? Habe ich Wurzeln? Habe ich mehr Wurzeln als damals die Jünger oder die Menschen, die ihn erst zugejubelt haben und dann doch gekreuzigt haben? Wie tief ist mein Glaube? Kann ich das messen? An was kann ich das messen? Reicht es aus, dass ich meinen Gott verteidigen würde, wenn es drauf ankommt? Würde ich es tun? Ich merke, dass es mir leicht fällt, super leicht fällt, im Gottesdienst, auch wie hier, Gott zu loben, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Und ich liebe das, manchmal auf Konferenzen zu sein. Ich bin gerne auf einer Konferenz, wo mal viele zusammenkommen. Ja, wo man damals 1000 ist oder einmal 2000. Jetzt ist an Pfingsten die Pfingstjugendkonferenz, wo wir nach Wiedenest fahren mit unserer Jugendgruppe. Da sind es 2500, überwiegend junge Menschen, die Jesus feiern, die ihn anbeten, die zusammenstehen und Gott loben. Und da fällt es mir so leicht. Und es ist wichtig. Wir brauchen auch das Gesicht, das Bild. Hey, wir sind viele, wir sind nicht nur wenige. Sonntags sind wir immer so ein Häufchen, also ihr seid jetzt hier eine Mannschaft, in Imhaus sind wir auch so eine Mannschaft und viele Gemeinden sind so irgendwie zusammen. Es ist so wichtig. Aber wenn wir mal viele sind, viele zusammen sind, dann ist da nochmal eine andere Kraft da. Und es ermutigt mich immer total. Da fällt es mir super leicht, in der Masse zu stehen und zu sagen, ja Jesus, hey, wir beten dich an. Und das ist kein Fake, das ist echt. Also bei mir ist es echt. Ich liebe das wirklich. Aber dann kommt ja der Alltag. Dann kommt der Alltag, das normale Leben, die Familie, wie sieht denn da meine Anbetung aus? Oder im Beruf, wie sieht es denn da aus? Kann ich mich zu Jesus bekennen? Da kommen wir später noch dazu. Was passiert eigentlich, wenn dein Leben in die Krise gerät? Was passiert, wenn dein Leben nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Man hat ja so eine Idee von seinem Leben. Also ich hoffe, ihr habt eine Idee von eurem Leben. Ich habe eine Idee von meinem Leben. Was passiert denn, wenn mein Leben in die Krise gerät, wenn schwierige Situationen kommen? Und vor allen Dingen dann, wenn ich herausgefordert bin, meinen Glauben zu bekennen, wenn ich herausgefordert bin, einen Unterschied zu machen, zu wissen, diesen Weg kann ich jetzt nicht gehen, weil mein Glaube, die Nachfolge, einen Anspruch hat an mich. Reicht mein Glaubensfundament aus, dass ich stehe, in der Tiefe, egal was passiert, auch in der Krise. Und genau zu diesem Thema Nachfolgen, was es eigentlich bedeutet, hat Jesus selber was gesagt. Schon wenn Jesus selber was gesagt hat, ist es immer besonders wichtig, weil er ist der Glaube den Leuten, seinen Jüngern vermittelt hat. Und da schauen wir jetzt mal diesen Bibeltext an, wo Jesus von der Nachfolge selber spricht. Nachfolge hat einen Preis. Lukas 9, die Verse 23 bis 27. Danach wandte sich Jesus an alle, nicht nur an die Jünger, sondern an den erweiterten Kreis. Hey, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. An anderen Übersetzungen heißt er, verleugne sich selbst. Sondern er muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er dabei aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Wer sich nämlich schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, zu dem wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommen wird. Ich versichere euch, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie gesehen haben, wie sich Gottes Reich durchsetzt. So ein Text, der mich auch schon immer herausfordert, wenn ich den lese,
was heißt das? Und heute gucken wir uns das mal ein bisschen näher an. Der König mit dem Kreuz. Jesus hat es selber vorgemacht. Er ist ein König mit dem Kreuz. Er selber war selbstlos. Er hat sich überhaupt nicht wichtig genommen. Es ging nicht um ihn. Er war da in voller Demut, in voller Liebe zu den Menschen, hat er gezeigt, wie sehr Gott die Menschen liebt. Er hat sich zu den Ausgestoßenen gestellt. Er hat Menschen hereingeholt in die Gemeinschaft. Er hat Menschen heil gemacht. Er hat Herzen berührt, Herzen verändert. Er war bereit, sein Leben zu geben. Für die Menschen und genauso für dich und für mich. Denn das, was er getan hat am Kreuz, das zählt für alle Zeit. Das war nicht nur damals, sondern für heute, für dich und für mich. Seine Königskrone war eine Dornenkrone. Er hat Leid und Schmerz ertragen. Er wurde verspottet und bespuckt und hat die ganze Schuld der Welt auf seinen Schultern getragen. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Er ist gekommen, hat er selber gesagt, ich bin gekommen als Diener, um den Menschen zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben. Also Jesus als König, er kam nicht zu herrschen, er kam, um zu dienen, und zwar den Menschen. Er kam, um den Menschen zu zeigen, was die Liebe Gottes beinhaltet, bis zum Tod. Ganz wichtig, Jesus hat die Menschen nicht nur heil gemacht, er hat es immer in Kombination gesagt, hey, sündige ab jetzt nicht mehr. Hey, dein Leben wird jetzt anders verlaufen. Er hat Herzen verändert. Er hat die Menschen frei gemacht, heil gemacht, von innen nach außen. Es war immer eine Kombination. Das Herz, die Einstellung, die Werte, der ganze Mindset, wie man unterwegs ist, von innen nach außen. Körperliche Heilung, seelische Heilung, Veränderung des Denkens, des Herzens, der Gedanken. Alles, was in mir drin ist, war eine Kombination mit dem, was Jesus gepredigt, verkündigt und auch getan hat. Ihm war es wichtig, dass die Menschen anders leben, wenn sie ihm begegnet sind. Und sie mussten anders leben. Sie konnten gar nicht anders, denn die Begegnung mit Jesus war so massiv, dass eine Veränderung auch automatisch stattgefunden hat. Denn wer einmal Jesus begegnet ist mit seiner ganzen Kraft, der konnte nicht mehr dasselbe sein. Das Schöne ist, das geht bis heute. Auch du und ich, wir können Jesus genauso begegnen wie die Menschen damals. Nur, dass er nicht mehr in Person da ist, aber Begegnung mit ihm kann genauso stattfinden. Er hat den Tod gewählt. Nächste Woche beschäftigen wir uns intensiv mit dem Sterben Jesu, aber auch mit der Auferstehung, aber auch mit dem Tod. Damit du und ich, damit wir frei sind von der Schuld und von der Last, die sich in unserem Leben angehäuft hat. Der Schuldschein ist buchstäblich getilgt. Der ist nicht mehr da. Er ist vernichtet. Die Schuld ist bezahlt komplett. Denn die Rettung von Jesus für dich und für mich ist kostenlos. Und hier nehme ich jetzt mal so ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer mit rein. Er hat immer gesagt, die Rettung ist kostenlos, aber die Nachfolge hat einen Preis. Da gehen wir gleich noch rein. Rettung ist kostenlos. Du kannst gar nichts dafür tun. Du kannst nichts dazu beitragen, dass du gerettet wirst. Das ist, was das passiert. Das Einzige, was du tun musst, ist sie anzunehmen. Aber es ist ein kostenloses Geschenk. Der Tod hat Jesus alles gekostet, aber für dich ist es komplett kostenlos. Du musst nichts machen. Du kannst auch nichts machen. Du kannst dich nicht selber retten. Es geht nicht. Jesus ist der, der dich rettet. Die Rettung ist kostenlos. Aber was du gewinnst, ist riesig. Wir schauen uns jetzt mal den Gewinn an im Verhältnis zum Preis. Aber wir fangen mal mit dem Gewinn an. Die Gewinnerseite, die Habenseite, die ist doch immer super, oder? Also wenn wir mit Jesus leben oder wenn du dich bereit erklärst, dein Leben Jesus zur Verfügung zu stellen,
Was gewinnst du? Als erstes eine neue Identität. Du bist jetzt Kind Gottes. Du darfst dich Kind Gottes nennen. Dazu haben wir Zusagen im Wort Gottes selber. Du bekommst Vergebung zugesprochen. Du hast keine Schuld mehr. Du bist frei. Du bist frei auch von den Bindungen von Sünde und von Sucht. Das nenne ich jetzt mal ganz allgemein. Wir sind so viel gebunden in Strukturen, in Süchten, in Abhängigkeiten. Wir denken manchmal, wir sind frei, weil wir können ja frei tun und lassen, was wir wollen. Wir merken gar nicht, wie wir abhängig sind. In der Jugendarbeit, also ich komme von der Jugendarbeit und bin immer noch aktiv im Bereich junge Gemeinde unterwegs, erleben wir Süchte im Bereich Medien von einem nicht dagewesenen Ausmaß. Also es ist unglaublich, was wir da für Suchtstrukturen sehen, unterschiedlichster Art, in Kombination mit Medien. Wir haben neue Suchtstrukturen, die abgehen an Schulen mit diesen Vapes, ja, diesen Zigaretten, die man nicht mehr riecht hinterher. Da habe ich jetzt wieder gelesen, gibt es neue Drogen, die da drinnen sind, die man nicht sehen kann, die man auch nicht riechen kann, wo ich denke, verrückt. Verrückt, wir denken, wir sind frei und wir begeben uns in Abhängigkeiten rein. Zwänge, in denen so viele Menschen stehen. Es gibt einen Putzzwang. Ich habe ihn nicht. Ich glaube, ich bin auch völlig, da bin ich nicht in Gefahr, den zu bekommen. Hätte ich, glaube ich, schon längst. Aber es gibt Menschen, die können es nicht aushalten, dass irgendwas, manche müssen sich ständig die Hände waschen. Weil sie denken, sie haben, also sich Gift an den Händen oder so. Also es gibt Zwänge, Abhängigkeiten, Süchten. Unglaublich. Aber Jesus sagt, hey, wenn ich in dein Leben komme, dann bist du frei. Du kannst frei sein von all den Dingen, denn ich mach dich frei. Du hast einen inneren Frieden. Vielleicht ist es sogar eines der größten Gewinne, neben der Rettung. Du hast einen Frieden, der mitten im Sturm sich ausbreitet. Ich habe jetzt eine Freundin wieder in Baden-Württemberg, die ist meine Jugendleiterin gewesen. Die ist jetzt an Krebs erkrankt und ihr Mann ist vor 8 Jahren an Krebs gestorben. Sie ist noch nicht alt. Und ich denke, meine Güte, wie kann es denn sein, dass zweimal in einer Familie beide Elternteile, also die Kinder sind schon erwachsen, aber noch nicht, noch keine 30, jetzt die zweite Person an Krebs erkrankt. Ich finde es krass. Und sie sagt, weißt du was, ich habe, egal wie es ist ein Drama und meine Kinder kriegen die Krise, weil sie haben ihren Vater verloren, jetzt wird die Mutter krank, die sind völlig panisch. Aber sie sagt, ich habe trotzdem einen Frieden, den ich nicht erklären kann. Und es ist der Frieden, den er uns versprochen wird, den Jesus sagt, ich gebe euch einen Frieden, den kann man nicht erklären, nicht mit dem Verstand. Das ist der Frieden mitten im Sturm. Egal wie sehr dein Leben in Bedrängnis gerät, du durch Krisen gehst, die Täler kommen, aber du hast Frieden mitten im Sturm, weil dein Gott mit dir ist. Weil Jesus gesagt hat, ich bin immer und überall mit dir. Ich weiche nicht von deiner Seite. Diesen inneren Frieden, den kann die Welt nicht erklären. Dann hast du natürlich die Ewigkeit. Ja, das ist ein Versprechen, wo Jesus sagt, hey, der Mensch, das ist auch vielleicht so eine Lüge, wir sind ewig gewesen. Wir sterben zwar irdisch auf dieser Welt in Tod. Das tun wir alle. Also keiner hat jetzt diese Welt ist ewig. Ich habe jetzt gelesen im Zuge dieser Epstein-Geschichte, ich meine, das ist ja, da sprechen wir lieber nicht drüber. Es gibt Menschen, die machen Bluttransfusionen, sie kaufen sie sich von jungen Menschen. Also junge Menschen haben Blut gespendet für Geld, damit das Blut von jungen Menschen in ältere Menschen transfusiert wird, mit dem Ziel, ewige Jugend sich zu erhalten. Ich dachte, ich glaube, ich spinne. Tatsächlich passiert es. Manche Menschen denken, sie können ihr Leben so lang verlängern, weil sie ja junges Blut in sich haben. Blut ist ein Lebenssaft, also muss es funktionieren. Also kaufen sie sich Blut und junge Menschen spenden das und kriegen dafür Geld. Es ist irre, was wir erleben. Aber es ist tatsächlich Realität. Soweit sie mit den Menschen wollen sich unsterblich machen, weil sie Angst haben, sie könnten ja ihr Reichtum wieder verlieren. Hey, du kannst nichts festhalten. Du kannst nichts mitnehmen. Wir kommen splitterfasernackt auf die Welt und genauso gehen wir wieder. So ist es. Das ist es. Aber die Ewigkeit kommt. Der Mensch ist ewig. Wir sind ewig. Die Frage ist nur, wo verbringst du denn die Ewigkeit? Du kannst dich entscheiden, die Ewigkeit in Ewigkeit mit dem ewigen Gott zu verbringen. Wenn Gott hat verheißen, ich mache die Erde neu, das bleibt nicht so. Es ist ja schön im Westerwald, also gerade der Blick darüber ist ja wunderschön. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird es alles neu gebaut. Das ist die Aussicht, die wir haben. Und die Menschen, die Gott ablehnen, werden auch ewig leben. Aber eben an einem Ort, wo Jesus nicht ist, weil sie mit Gott nichts anfangen konnten. Das ist eine Entscheidung. Die trifft man. Aber wir haben eine Ewigkeit verheißen. Gemeinschaft mit Jesus. Hey, du kannst Gemeinschaft mit Jesus haben. Jetzt und hier. Weil er gesagt hat, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich verlasse dich nicht. Es ist ein bisschen spooky, finde ich, dass wir sagen, Jesus ist bei dir und er hat Gemeinschaft mit dir und er freut sich, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, aber er ist als Person ja gar nicht da. Das habe ich so beim Vorbereiten, dachte ich, ja, das kannst du auch echt, das ist auch wirklich schwierig, das zu erklären, oder? Wie willst du denn erklären, dass du Gemeinschaft haben kannst mit einer Person, die in Person nicht da ist? Ja, aber so ist es. Es ist so. Wenn du Zeit mit Jesus verbringst, in dem Fall in die Stille gehst, mit ihm sprichst, mit ihm redest, er wird antworten. Ach, so kannst du ihn erleben. Ich erlebe ihn immer. Immer wieder merke ich, wie er da ist, seine Präsenz, wie er meine Gedanken sortiert, wie ich klar werde, wie ich Fragen klären kann. Jesus ist real. Du kannst die Gemeinschaft haben mit ihm. Und das Leben jetzt auf dieser Erde wird sich in einer anderen Qualität bei dir zeigen, als wenn du ohne Jesus lebst. Denn Jesus hat eben die Freiheit versprochen. Die Freiheit. Ich bin frei. Ich bin so dankbar, dass ich nicht abhängig bin von irgendwas oder von meinem Image oder von irgendjemand, sondern ich bin innerlich komplett frei. Und ich weiß, ich habe meinen Gott und mit meinem Gott, das reicht, kann ich alles machen. Das ist die Habenseite. So, und jetzt sagt Jesus, okay, ihr gewinnt, aber es kostet euch was. Nachfolge ist nicht umsonst. Es hat einen Preis. Und jetzt sind wir dran. Das Erste ist, was er sagt in diesem Bibeltext, hey, verleugne dich selbst. Das bedeutet, es geht nicht mehr nur um dich. Dein Ego ist gestorben. Denn dein Ego, der klingt vielleicht gut, aber letzten Endes tötet er dich und dein Umfeld mit. Du bist nicht der König. Du sitzt nicht auf dem Thron. Sondern Jesus sitzt jetzt auf dem Thron. Er sitzt auf dem Thron, denn er ist mein König. Ich bin nicht König. Manche wären das gern. Aber wenn ich Jesus auf die Eins setze, ihn an oberste Stelle in meinem Leben priorisiere, ich ordne mich ihm und seinem Willen unter. Und zwar ganz freiwillig, weil ich weiß, wenn ich das tue, wird am Ende der ganz große Segen sein. Und nicht nur am Ende, er wird auch jetzt schon im Segen mit mir sein. Ich werde Weisheit bekommen, weil er sie versprochen hat. Ich werde gute Entscheidungen treffen, weil ich mich ihm unterordne. Ich werde seine Werte priorisieren, weil ich weiß, dass die Werte sind, die in Liebe führen, in Freiheit führen und in die Freude führen. Er hat gesagt, nimm dein Kreuz täglich auf sich. Auch so eine Sache. Was heißt denn das eigentlich? Was heißt denn mein Kreuz täglich auf sich nehmen? Aber damals haben sie es verstanden. Denn sie wussten, die Menschen wussten, was Kreuz bedeutet. Kreuz war für sie klar, Kreuz ist tot. Also wer ein Kreuz trägt, ja, er sagt ja dann, drum nimm dein Kreuz auf dich. Wer das Kreuz trägt, das ist eine Einbahnstraße. Die kommen nie mehr wieder zurück. Die Leute mussten damals, die gekreuzigt wurden, die zum Tode verurteilt wurden, den Querbalken selber tragen. Das lesen wir auch in der Geschichte von Jesu. Also es war ein Kreuz auf ihren Schultern. Und dann wussten die Menschen, okay, wer das Kreuz trägt, wird sterben. Auf jeden Fall. Er kommt nie mehr wieder zurück. Nachfolge bedeutet, ich bin nicht bereit, Jesus nachzufolgen. Und den Preis zu bezahlen, koste es, was es wolle. Bin ich bereit, für Jesus alles zu geben, auch wenn es herausfordernd wird? Wir hier in Deutschland sind noch relativ gesichert unterwegs. Der Druck auf Christen wird stärker, das merken wir. Aber es kostet niemanden von uns hier das Leben, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich ihm nachfolge. An anderen Teilen der Welt sehr wohl. Und wir lesen diese Geschichten von Open Doors. Ihr seid ja auch immer wieder mit Open Doors unterwegs oder hört davon. Menschen, die das tun, die alles einsetzen, die wissen, es könnte mich das Leben kosten, tatsächlich. würden nie wieder diese Entscheidung revidieren, weil sie sagen, ich gewinne mit diesem Jesus so viel mehr, dass sie bereit sind, den Preis zu bezahlen. Ich musste mir diese Frage, in Deutschland müssen wir sie uns nicht stellen. Wir sind hier noch in einem relativ freien Land. Es wird vielleicht ein bisschen mehr Druck aufgebaut. Der Sturm wird stärker, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was man weltweit erleidet, wenn man gläubig ist. Trotzdem könnte es sein, dass ich vielleicht in meinem Beruf Nachteile bekomme, dass ich möglicherweise angewiesen bin von meinem Chef, ja, den Kunden jetzt ein bisschen hier zu manipulieren, damit er den Vertrag abschließt, damit hinterher der Gewinn maximal ist. Es ist alles gewinnmaximierend ausgerichtet in unserem Land. Hauptsache der Gewinn stimmt, Hauptsache zum Schluss stimmen die Zahlen. Wenn man die Leute so ein bisschen beeinflusst und manipuliert, ist es egal. Manchmal geht es auch mit Lügen einher. Wir erzählen was, was so nicht stimmt. Hauptsache zum Schluss ist wieder der Chef reicher, weil der Betrieb stärker ist. Also es ist keine Ethik mehr da, oft, nicht immer. Aber es gibt diese Betriebe, wo es so ist. Bin ich bereit zu sagen, ich lüge nicht, ich lüge keinen an, ich rede mit die Wahrheit. Ich bin bereit, den Menschen zu sagen, wenn du diesen Vertrag abschließt, bedeutet es das und das und das, wie es ist. Einfach nur mal als Beispiel. Beruflich kann es sehr wohl sein, dass man vielleicht sogar den Job verliert. Das ist möglich. Auch in meinen Beziehungen oder im Freundeskreis. Manchmal fängt es sogar in der Familie an. Ich komme aus einer Familie, da war keiner Christ. Da war es schon schwierig zu sagen, was ich jetzt tue, dass es mir wichtig ist. Ich hieß immer ja Carola und die Kirche. Ja, Carola und die Kirche. Genau, Carola und die Kirche. So ist es. Aber Kirche bedeutet mein Glauben. Und das konnte keiner verstehen. Ich war ein Sonderling. Aber es war mir egal. Das war für mich nicht so wichtig. Meine Verwandtschaft waren es nicht die allerwichtigsten Menschen in meinem Leben. Das konnte ich gut aushalten. Aber manchmal heißt es wirklich, ich ordne meine Beziehungen, meinem Glauben auch unter. Ich muss nicht mehr Recht haben um jeden Preis der Welt. Meinen Willen durchsetzen mit allem. Stolz sein, Rache üben, zornig sein über irgendwas. Nein, ich kann vergeben, ich kann lieben, ich kann mich unterordnen, ich kann geduldig sein, ich kann ertragen, ich kann gütig sein, weil mein Gott mein Herz auch verändert hat. Das ist das, was passiert. Es muss sich nicht mehr alles um mich drehen. Ich weiß, meine Pläne, mein Leben gehört Gott. Weil ich weiß, mein Gott ist gut. Das ist eine Wahrheit. Habe ich die präsent. Mein Gott ist gut. Er kennt den Weg, doch nicht ich. Ja, glaube ich, dass ich alles besser weiß als mein Gott? Also wenn ich denke, ich kann es ohne Gott machen, geht mein Leben garantiert irgendwo gegen die Wand. Zumindest gibt es genug Beispiele dafür. Meine Werte sind angepasst an das Reich Gottes. Mein Charakter kommt in die Veränderung, weil mein Herz neu wurde. Bin ich bereit, den Preis der Nachfolge zu bezahlen, weil der Gewinn so viel höher ist? Ja, wenn wir jetzt eine Waage haben, ist die Waage für mich eindeutig. Also es ist so viel mehr. Das heißt, das kann gar nicht aufgewogen werden gegen den Preis. Denn ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß, was mein Glaube bedeutet. Nachfolge hat einen Preis. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Bin ich bereit, kompromisslos nachzufolgen und nicht billige Kompromisse einzugehen auf Kosten meiner Beziehung zu Jesus? Wo stehst du in deiner Nachfolge zu Jesus? Es ist eine Entscheidung. Bekennen oder schämen. Jesus sagt, hey, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Und wer sich zu mir nicht bekennt, den werde ich auch nicht kennen, wenn ich wiederkomme. Das ist eine hammerharte Aussage. Bekenne ich mich zu meinem Gott? Ich merke, dass es manchmal mir schwerfällt. Auch wenn ich zum Beispiel in den sozialen Medien unterwegs bin und es gibt wieder irgendeinen coolen Post von irgendeinem christlichen Influencer, den man kennt. Und ich sehe schon, ah, der hat den geliked, der hat den geliked, Logo, der kriegt von mir auch ein Like. Und manchmal erwische ich mich, dass ich denke, kann ich das liken? Was ist, wenn das die und die und die Leute sehen? Sehen die das vielleicht? Keine Ahnung, was das Social Media macht. So tief bin ich da nicht drin. Aber ich weiß, sobald ich da ein Like setze oder es sogar teile, mache ich mich total transparent. Dann bedeutet es, ich habe diese Meinung, ich teile diese Position, ich stehe zu dem, was die Person sagt. In dem Fall Christen, die einfach Jesus groß machen. Schäme ich mich für meine christliche Überzeugung oder nicht? Wo stehe ich? Es ist eine Entscheidung. Jesus fordert von uns eine Entscheidung. Du kannst nicht beides tun. Irgendwie glauben und dein Leben so weiterleben wie bisher. Das geht nicht. Jesus hat einen Anspruch an dein Leben. Wenn du ihm nachfolgst, hat es eine Konsequenz. Aber der Gewinn ist so viel höher und der Preis ist so niedrig, finde ich. Ich merke, Glauben können wir nicht alleine. Wir brauchen uns. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen das Miteinander unterwegs sein. Wir können nicht alleine glauben. Deswegen seid ihr hier. Deswegen versammeln wir uns in Gottesdiensten. Deswegen versammeln wir uns in Gruppen, in Hauskreisen, dass wir uns gegenseitig ermutigen können. Und wenn ich sehe, hey, meine Freunde aus meiner Gemeinde, meine Kleingruppe, hier sind welche in Gefahr, schlechte Entscheidungen zu treffen, auf Kosten ihres Glaubens, auf Kosten der Nachfolge. Darf ich was sagen? Darf ich was sagen? Hey, überlegt es nochmal. Ist es das wirklich wert? Sind wir in der Offenheit miteinander unterwegs? Eins ist klar, wir brauchen miteinander, füreinander Gebet. Wir müssen füreinander einstehen. Wir dürfen uns auch nicht selber verleugnen. Wir müssen gemeinsam als Gemeinde zusammenstehen und sagen, wir sind eine Gemeinschaft. Der Preis hat eine Nachfolge. Der Nachfolge hat einen Preis. Wir haben einen König, der hat das Kreuz getragen. Ein König, der ein Kreuz hat. Der sagt, ja, der Tod, den bezahle ich für dich, damit du frei bist. Wir haben einen riesengroßen Gewinn, die Ewigkeit, Gemeinschaft mit Jesus, all die Dinge. Und wir haben einen Preis, den wir bezahlen müssen. Und Jesus sagt, bekennt ihr euch zu mir oder nicht? Das ist die Entscheidung, die er fordert. Und ich komme zum Schluss. Nachfolge ist eben Hosianna und das Kreuz. Es gehört zusammen. Ich kann meinen König bejubeln, ich kann ihn anbeten, ich kann die Gemeinschaft vor ihm stehen und ihn loben und ihn preisen. Aber ich muss auch mein Kreuz auf mich nehmen und den Preis bezahlen, den die Nachfolge kostet. Denn er hat am Kreuz alles bezahlt für mich und mein ganzes Leben freigekauft. Wir starten ab nächste Woche, ab morgen Richtung Ostern ein. Und ich möchte dich und mich ermutigen, nutz die Woche. Ich finde Ostern anstrengend auf der einen Seite, weil ich gar keinen Bock habe, mich mit so viel Leid zu beschäftigen. Aber es ist ja eben die Spannung von Karfreitag zu Ostersonntag. Und es gehört der Tod von Jesus dazu. Denn es ist die größte Liebestat, die er tun konnte für dich und für mich. Und ich ermutige dich, lasst euch darauf ein, auch auf diese Woche, auf diesen Gedanken und stellt nochmal auch euren eigenen Glauben so in die Reflexion. Wo stehe ich? Wo bin ich vielleicht selber Kompromisse eingegangen? Wo mache ich irgendwelche Kompromisse, die gar nicht gut sind? Wo ich es genau weiß, eigentlich und so. Jesus gibt dir die Freiheit. Immer. Du bist frei. Die Rettung steht. Die ist jetzt nicht abhängig von der Sünde von dir. Aber es ist keine billige Gnade. Und da bin ich wieder bei Dietrich Bonhoeffer. Es ist eben keine billige Gnade nach dem Motto, ich hole mir die Rettung und dann lebe ich wie Sau und mache alles, was ich will. Denn mein Gott hat mich ja freigekauft. Das ist damit nicht gemeint. Jesus hat alles gegeben. Bist du bereit, dein Leben ihm unterzuordnen? Weil du weißt, was für ein Gewinn das bedeutet. Ich will dich herausfordern, nutze diese Woche, mach dir Gedanken, hinterfrag dein Glauben, nimm dir Zeit. Vielleicht hat der eine oder andere Urlaub. Mindestens haben wir Karfreitag, Samstag, Sonntag, Montag frei. Die meisten. Nutz die Zeit und geh mit deinem Gott ins Gespräch. Und sei mal offen und sei mal still. Mach die Ohren auf, was dein Gott dir zu sagen hat. Und ich bin mir sicher, du wirst deinen Gott erleben. Denn er hat es versprochen. Wer mich sucht, der wird mich finden. Amen. Okay, ihr dürft zum Segen aufstehen. Ich habe euch einen Segen mitgebracht aus dem 2. Thessalonicher Brief, Vers 3, Kapitel 3, Vers 16. Und der Herr, von dem aller Friede kommt, schenke euch zu jeder Zeit seinen Frieden. Was auch immer geschieht, er sei mit euch allen. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.